Liebe Podcast-Freunde, willkommen zur neuen Freigeist-Folge. Seit der letzten Folge ist ein Papst verstorben und einer neu gewählt worden. Und ja, sie haben wieder einen Katholiken gewählt. Welche Überraschung. Mir fällt dazu nicht allzu viel Originelles ein und deshalb will ich lieber über ein anderes Thema reden, genauer über eine andere Person, die vielleicht auch für säkulare Humanisten interessanter ist, nämlich über Karl Popper. Denn der Philosoph Karl Popper hat uns Botschaften hinterlassen, die rational durchdacht, zeitlos wertvoll und teilweise auch von erstaunlicher Aktualität sind, was man ja bei Päpsten nicht immer behaupten kann, aber Popper hätte auch keiner sein wollen. Ich hatte erst kürzlich Gelegenheit, einen Vortrag über Leben und Werk von Karl Popper zu halten und ich erlaube mir, dasselbe Material nun auch für den Podcast Freigeist zu verwenden. Und zwar, da ich ja weiß, wie lange der Vortrag gedauert hat, nicht nur für eine, sondern gleich für zwei Folgen. Sowohl diese als auch die nächste Folge wird sich also um Popper drehen. Die heutige ist also quasi Popper Teil 1. Karl Raimund Popper, Lebensdaten 1902 bis 1994, war einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Und ich nehme vorweg, er war ein Denker der Freiheit, ein Wissenschaftstheoretiker von Rang und ein einflussreicher Verteidiger der offenen Gesellschaft. Er ist der Begründer des kritischen Rationalismus und als solcher hat er Beiträge sowohl zur theoretischen als auch zur praktischen Philosophie geleistet. Gerade unter Naturwissenschaftlern ist der von ihm begründete kritische Rationalismus bis heute anerkannt. Außer seinem frühen Hauptwerk Logik der Forschung war aber auch sein Beitrag zur politischen Philosophie außerordentlich einflussreich, vor allem sein zweibändiges Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Darum wird es dann im nächsten Teil schwerpunktmäßig gehen. Ich werde Poppers Lebensweg umreißen und sein Verständnis von Wissenschaft erläutern, das die kritische Prüfung von Hypothesen und die Vorläufigkeit allen Wissens in den Mittelpunkt stellt. Und ja, von besonderer Bedeutung für unser Zusammenleben sind dann darüber hinaus eben seine Überlegungen zur demokratischen Staatsform und zu den notwendigen Grenzen der Toleranz. Dazu dann die nächste Folge. Und da wird dann auch klarer werden, welche Lehren aufgeklärte Geister heute aus Poppers Ideen ziehen können, wenn sie sich eben nicht als Feinde, sondern als Freunde der offenen Gesellschaft verstehen. Am 28. Juli 1902 wird Karl Raimund Popper in Wien geboren. Wien war damals natürlich die Hauptstadt des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn, also der Doppelmonarchie, und Popper entstammte einem gebildeten Elternhaus. Der Vater, Dr. Simon Siegmund Karl Popper, war ein promovierter Jurist, war als Anwalt tätig, war aber auch literarisch tätig. Er war auch Freimaurer und sozial engagiert, ein liberaler Geist, der eine große Bibliothek besessen hat. 14.000 Bände sollen das gewesen sein. Und der junge Popper konnte eben drauf zugreifen. Also etwa auf die Werke Schopenhauers. Und es war auch ein Bild von Schopenhauer und auch eines von Darwin an der Wand in der Bibliothek des Vaters. Die Mutter, Jenny Popper, geborene Schiff, war eine Tochter aus großbürgerlichem Hause. Die war vertraut mit klassischer Musik von ihrem Elternhaus her. Und ja, die beiden Eltern konvertieren im Jahr 1900 beide vom Judentum zum Protestantismus. Der junge Karl wird also in ein bereits protestantisch gewordenes Elternhaus hineingeboren. Er wird als begabt, aber als hochsensibel geschildert. Und er wird zunächst eine kluge Entscheidung der Eltern auf eine Privatschule geschickt, eine freie Schule, die reformpädagogisch ausgerichtet ist. Und da geht es dann also ausdrücklich darum, die Neugier der Kinder zu wecken, statt sie dem Lerndrill zu unterwerfen. Es kommt dann die Gymnasialzeit. Da lese ich einen Absatz aus einem Buch, auf das ich mich im Folgenden öfters berufen werde. Eine sehr gute Biografie von Karl Popper, die ich empfehlen kann, erschienen in der Reihe DTV Porträt. Autoren Martin Morgenstern und Robert Zimmer. Das ist in sehr schöner Ausstattung, erschienen im Jahr 2002, ist unterdessen natürlich vergriffen. Es ist aber eine Neuauflage erschienen im Jahr 2015, dann im Verlag Moore-Siebeck. Also, Nach 5 Jahren freie Schule ging Popper zunächst 1913 auf das mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Realgymnasium im 3. Bezirk. Wegen des langen Schulwegs wechselte er bereits 1914 auf das humanistische Franz-Josef-Gymnasium im heimischen 1. Bezirk. Hier begann Poppers unglücklichste Zeit als Schüler. Sowohl mit der chauvinistischen Kriegspropaganda als auch mit den Anfeindungen seines antisemitischen Lateinlehrers konfrontiert, reagierte Popper mit psychosomatischen Störungen und entwickelte eine ausgesprochene Abneigung gegen den Schulbetrieb. Im Herbst 1917 wechselte er frustriert wieder auf das Realgymnasium, das er ein Jahr später endgültig verließ. Also, die vorgegebenen Strukturen einer strengen Schulwelt, die haben ihn nicht begeistert, die haben ihn abgestoßen. Er hat Anregungen durch das Elternhaus erhalten, etwa war Rosa Freud, die Schwester von Sigmund Freud, mit den Eltern befreundet, ist da also gelegentlich aus- und eingegangen. Und auch Konrad Lorenz, ungefähr gleich alt, gehörte schon zu seinen Kindheitskontakten. An seinem 12. Geburtstag, 28. Juli 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Das führt natürlich zu entsprechender Verunsicherung, auch zu einer wirtschaftlichen Einschränkung, auch im Elternhaus. Und Karl verlässt dann tatsächlich Schule und Elternhaus nach Kriegsende und er schließt sich der sozialistischen Arbeiterbewegung an. Wie damals viele junge Leute, neue Zeiten sollten beginnen und er hat da eben Ideale gesehen. Er zieht tatsächlich in ein Barackenlager in Grinzing. Er sieht soziale Not. Er tritt der Freien Vereinigung sozialistischer Mittelschüler bei und er bekommt Kontakt zur Kommunistischen Partei, zur KPDÖ. Das steht für Kommunistische Partei Deutsch-Österreichs. Ja, im erwähnten Buch steht der Satz, Poppers Flirt mit dem Kommunismus war intensiv, aber nur kurz. Denn es gab ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar am 15. Juni 1919 in der Wiener Hörlgasse. Das hat er später immer wieder geschildert und ja, vielleicht auch in seiner Bedeutung für seine intellektuelle Entwicklung ein bisschen überhöht. Aber es ist doch interessant, sich das nochmal klar zu machen. Es gab nämlich einen Zusammenstoß von Kommunisten mit der Polizei. Ich orientiere mich an der Schilderung in der Wikipedia. Lautet wie folgt. Während eines Umsturzversuchs am 15. Juni 1919 wurden die führenden Wiener Kommunisten von der Polizei verhaftet, woraufhin die übrigen eine Demonstration zur Polizeidirektion in Gang setzten. Mehrere tausend Menschen versuchten, die Wiener Polizeidirektion zu stürmen und dort inhaftierte Parteigenossen zu befreien. Die Stadtschutzwache schoss in einer Nebengasse auf eine Demonstrantenmenge. Dabei wurden 20 Menschen getötet. Karl Popper erfuhr später, dass die Aktion Teil eines Plans von kommunistischen Kadern war, die über einen Staatsstreich selbst an die Macht gelangen wollten. Aufgrund der Annahme, dass Klassenkämpfe noch viel mehr Tote verursachen würden, wenn man die Revolution nicht schnell herbeiführe, hatten sie keine Bedenken, das Leben der Teilnehmer an der Befreiungsaktion aufs Spiel zu setzen. Popper sah sich durch die Kader getäuscht und wandte sich vom Marxismus ab. Und das ist also ganz klar, ne, dass die Notwendigkeit, die angebliche Notwendigkeit einer historischen Mission in Widerspruch gerät mit der individuellen moralischen Verantwortung gegenüber den Opfern. Und Popper selbst schrieb darüber später, als ich jedoch in die Parteizentrale kam, traf ich dort auf eine ganz andere Einstellung. Die Revolution verlange solche Opfer, sie seien unvermeidlich. Zudem bedeutet dies einen Fortschritt, denn es mache die Arbeiter noch wütender auf die Polizei und sorge dafür, dass sie sich des Klassenfeindes bewusst würden. Ich ging nie wieder dorthin. Ich war der marxistischen Falle entkommen. Zitat Ende. Und Popper hat sich dann eher einem demokratischen Sozialismus zugewandt und später hat er sich dann ja dem Liberalismus zugewandt. Es gab in dieser Zeit noch ein zweites Schlüsselerlebnis Poppers. Und das nimmt seinen Ausgang von seiner Kenntnis von Alfred Adlers Psychoanalyse. Er war damals in Sozialprojekten aktiv und hatte selber auch Umgang mit Kindern und konnte beobachten, wie die sich verhalten und so. Und er hat festgestellt, dass das nicht zusammenpasst. Das Verhalten der Kinder passt nicht zu den Aussagen dieser psychoanalytischen Theorie. Und er hat aber festgestellt, dass das nicht etwa zu einer Korrektur der Theorie führt, sondern dass die Theorie dann immer so ausformuliert werden kann, dass es irgendwie vereinbar wird im Grunde, so scheint es, mit allem, was man beobachtet. Und Dem Popper ist aufgefallen, dass das in anderen Bereichen menschlichen Wissens ganz anders ist und das leuchtende Beispiel war für ihn Albert Einstein. Einstein hatte ja 1905 die spezielle Relativitätstheorie formuliert und 1915 dann die allgemeine Relativitätstheorie, die die gravitative Wirkung von Massen mit der Raumkrümmung in Verbindung bringt und die insbesondere die Periheldrehung des Merkur korrekt vorausgesagt hat. Das war schon klar. Und dann gab es aber eine weitere Voraussage, nämlich, dass auch das Licht abgelenkt wird, also nicht nur Massen, sondern auch das Licht wird im Schwerefeld der Sonne abgelenkt. Und da hat Einstein gesagt, naja, das müsste man beobachten können, und zwar während einer Sonnenfinsternis. Also man muss sich vorstellen, wenn Licht von Sternen, die am Himmel nah bei der Sonne stehen, bei uns eintrifft, dann wird das durch den Vorbeigang an der Sonne so abgelenkt, dass der scheinbare Ort der Sterne weiter von der Sonne weg ist, als die Orte wären, wenn die Sonne nicht da wäre. Und nun kann man das normalerweise nicht gut beobachten, weil die Sonne einfach viel zu hell ist. Das überstrahlt alles. Aber bei einer Sonnenfinsternis ist ja die Sonnenscheibe abgedeckt, dunkel, und die nahestehenden Sterne kann man dann sehr wohl beobachten. Und es war klar, dass es eine solche Sonnenfinsternis geben wird, 1919. Die ist dann ja nicht überall zu beobachten, aber etwa in Brasilien konnte man sie beobachten und es wurde eine Exkursion ausgestattet Ende Mai 1919. Und tatsächlich haben die Beobachtungsdaten aus Brasilien die Voraussagen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie bestätigt im Rahmen der damaligen Fehlergrenzen. Und das war natürlich eine Weltsensation. Einstein war von da an berühmt und Popper hat dem entnommen, dass da einer seine Theorie einem Test ausgesetzt hat. Das ist ja ein Risiko. Die Theorie hätte auch widerlegt werden können. Sie wurde halt in diesem Fall bestätigt. Aber es war eine Voraussage und dann hat man nachgeschaut, ob die Voraussage denn zutrifft. Anders als bei der Psychoanalyse. Das hat Poppers Denken nachhaltig beeinflusst. Aber was sollte aus ihm werden? Er hat sich mehreres überlegt. Er hätte Musiker werden können. Tatsächlich war er 1919 bis 21 in Arnold Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen Mitglied und dann auch noch kurz am Wiener Konservatorium, hielt sich dann aber doch nicht für begabt genug, hat das wieder aufgegeben. Er hat 1922 die Matura nachgeholt, er war ja vorzeitig von der Schule gegangen, aber irgendwann wird einem halt klar, dass Bildung wichtig ist. Und er hat dann auf eine praktische Tätigkeit auch gesetzt, vielleicht auch noch inspiriert durch seine sozialistischen Ideale, wo man dann dem Proletariat vielleicht nahe sein will. Er hat nämlich eine Tischlerlehre gemacht, 1922 bis 1924, und hat die auch ordnungsgemäß abgeschlossen mit einem Gesellenstück. Das kann man übrigens besichtigen heute noch, und zwar beim Karl-Popper-Archiv, das sich an der Universität Klagenfurt befindet. Da ist auch der Wandschrank mit verglasten Türen vorhanden, der Poppers Gesellenstück war. Er hat auch die Befähigung zum Grundschullehrer angestrebt und er wurde tatsächlich 1925 in das damals neu gegründete Pädagogische Institut als Student aufgenommen. Das war an der pädagogischen Reformbewegung orientiert, kam also seiner Denkweise durchaus entgegen und sein Ziel war, Hauptschullehrer zu werden. Also er hat dann auch die Tischlerei nicht wirklich weitergeführt. Er hatte daneben schon die Universität besucht. Er hat Vorlesungen Psychologie und Philosophie besucht und er hatte breite Interessen. Und war auch im Kontakt mit Wissenschaftlern, hat viel gelesen über Logik, über Mathematik. Ja, hat sich mit Kant beschäftigt, mit dem Neukantianismus und auch mit einer damaligen Strömung der Psychologie, der Denkpsychologie, die eine Alternative war zur Assoziationspsychologie, die vor allem die Sinnesdaten betont hatte. Aber die Denkpsychologie hat sozusagen das aktive Sortieren von Ideen durch den menschlichen Verstand stärker betont, was natürlich auch zur Kantschen Philosophie gut passt. Also über all solche Fragen hat er nachgedacht und dann 1927 hat er tatsächlich die pädagogische Abschlussarbeit abgegeben zur Lerntheorie der Reformpädagogik. Also alles noch sehr im pädagogischen und psychologischen Umfeld. Man sieht in diesen Jahren noch nicht, dass er ein Philosoph werden wird. Er hat auch eine Doktorarbeit gemacht, auch schon in dieser Zeit, 1928, die Dissertation zur Methodenfrage der Denkpsychologie, eben bei dem Psychologen und Sprachtheoretiker Karl Bühler, der einen Methodenpluralismus vertreten und verteidigt hat. Ja, und 1929 hat er dann die Lehrberechtigung für die Hauptschule erhalten in Mathematik und Physik. Das war das, was er ja unterrichten wollte. Und irgendwie muss es in dieser Zeit passiert sein, dass bei ihm eine Interessenverschiebung von der Psychologie hin zur Philosophie passiert ist, weil er wohl eingesehen hat, dass man die verschiedenen Methoden, die die menschlichen Wissensbereiche aufweisen, nicht gut nur aus einer psychologischen Perspektive verstehen kann, sondern dass man da letztlich die Sache selbst analysieren muss. Und ja, das führt in die Erkenntnistheorie und damit in die Philosophie. Es hat sich auch privat noch was getan. Er hatte im Lehramtsstudium eine Frau kennengelernt, Josephine Anna Henninger, die Henny. Man hat 1930 geheiratet. Und er hat dann tatsächlich eine Stelle als Hauptschullehrer antreten können an der Schwegler Hauptschule im 15. Wiener Bezirk. Und auch seine Frau war Lehrerin, sodass man immerhin mit zwei Lehrergehältern, das war nicht üppig, aber man konnte in dieser Zeit damit durchkommen. Nun will ich noch aus diesem guten Buch von Morgenstern und Zimmer einen Absatz vorlesen zur Rolle seiner Frau, Seite 37. Karl und Henny heirateten am 11. April 1930 und bezogen eine Wohnung in Hietzing im Westen Wiens, wo Hennys Mutter lebte. Es wurde eine kinderlose, aber enge und dauerhafte Verbindung. Hennys Lebensentwürfe waren sicher nicht von ehrgeizigen intellektuellen Projekten bestimmt. Doch sie stellte die eigenen Lebensvorstellungen zugunsten ihres Mannes zurück und begann mit der Zeit, sich ganz mit seiner Arbeit zu identifizieren. Sie tippte seine Manuskripte, kommentierte seine Arbeiten, regte ihn zu Projekten an und übernahm einen beträchtlichen Teil des Briefverkehrs mit Verlegern. Eine Hausfrau wurde sie nie. Sie hasste Hausarbeit und Kochen. Sie wurde vielmehr Poppers Managerin und Chefberaterin. Ihre Rolle für das Zustandekommen vieler Popperscher Werke ist beträchtlich. Ja, soweit dieses Zitat. Sie hat sich also in der Lebensplanung seinen Interessen untergeordnet, muss man sagen. Das ist heute selten geworden, aus Gründen. Ja, nun zu Poppers Philosophie. Wie kam es denn zu seinem Hauptwerk Logik der Forschung? Dazu muss man sich klar machen, dass es ein bedeutendes Netzwerk von Grundlagenwissenschaftlern und Philosophen damals schon gab, den Wiener Kreis, der nicht umsonst so heißt. Die Leute waren eben in Wien, haben sich dort getroffen, diskutiert und zusammengearbeitet. Insbesondere Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, der Mathematiker, Herbert Feigl und viele andere. 1929 hatte der Wiener Kreis eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel Wissenschaftliche Weltauffassung. Und tatsächlich ging es denen darum, Philosophie klar und exakt und rational nachvollziehbar, also Philosophie als Wissenschaft zu betreiben. Und nicht nur so irgendwie über Sinn- und Lebensfragen wild zu spekulieren. Man nennt diese Richtung auch den logischen Empirismus, weil eben Logik und Empirie dabei konsequent zusammengedacht werden, die moderne Logik und eine empiristische Grundhaltung. Manchmal spricht man auch von logischem Positivismus. Der Positivismus bezieht sich ja auf das Gegebene, sozusagen auf die Fakten in der Welt. Oder auch von Neopositivismus spricht man manchmal. Positivismus wird ja historisch mit Auguste Comte in Verbindung gebracht, über den ich auch schon mal eine Freigeistfolge eingesprochen habe. Und na gut, die waren eben einige Jahrzehnte später dran, deswegen Neopositivismus. Verbunden hat die Denker des Wiener Kreises eine antimetaphysische Haltung. Also ja, Metaphysik hat man abgelehnt als zu spekulativ und willkürlich. Man wollte viele der aufwendig formulierten philosophischen Debatten entlarven, indem man gesagt hat, das sind ja eigentlich nur Scheinprobleme, Fragen, bei denen uns etwa die Sprache irreführt. Und man hatte aber auch Anwendungen im Blick, man wollte Rationalität in alle Lebensbereiche bringen. Insbesondere Otto Neurath hat sich etwa um ikonische Abbildungen, wie wir sie heute als Symbol auf Verkehrszeichen oder etwa bei der Kennzeichnung von Fluchtwegen oder so, da kennt man das ja, mit solchen Sachen hat er sich auch beschäftigt, nicht nur mit abstrakten Fragen. Ein Kern oder ja der Kern des Wiener Kreises damals war Moritz Schlick, der war nämlich Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie der induktiven Wissenschaften. Und als solcher Nachfolger von Ernst Mach. Und man hat es den Schlick-Zirkel genannt. Das war eigentlich ein Kolloquium, aber das war sozusagen der Kern dieses Wiener Kreises. Ja nun, Popper hat sich für diese Fragen durchaus auch interessiert. Aber Popper wurde zu diesem Schlick-Zirkel nicht eingeladen. Schlick war Beisitzer in seiner mündlichen Doktorprüfung gewesen. Und dem Schlick war wohl aufgefallen, dass Popper, naja, sagen wir mal, recht eigensinnig und respektlos da aufgetreten ist. Irgendwie mochte er ihn wohl nicht. Im Wiener Kreis wurden damals diverse Sachen der aktuellen Philosophie diskutiert, insbesondere auch Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico Philosophicus. Denn da geht es ja gerade um Sprache und um Logik. Und etwa Schlick und Friedrich Weismann, auch ein Mitglied des Wiener Kreises, sahen Wittgensteins Schrift ausgesprochen positiv. Andere hatten eher Kritik einzuwenden. Und ja, was die Debatten damals beschäftigt hat, war das sogenannte Sinnkriterium, nämlich welche Aussagen sind denn überhaupt sinnvoll? Und man war der Meinung, wenn man keinen Bezug zu beobachtbaren Fakten herstellen kann, dann sind es vielleicht überhaupt keine sinnvollen Aussagen. Dann sind es nur Scheinsätze. Ja, das ist auch was, zu dem Popper was hätte beitragen können. Und er befand sich da ja auch direkt im Umfeld. Er hatte Vorlesungen bei Hans Hahn gehört, bei dem Mathematiker. Er hatte auch ein Seminar bei Carnap besucht. Und er ist dann dem Herbert Feigl etwas näher gekommen. Die haben sich dann mehrfach getroffen, haben diskutiert. Und ja, zum Diskussionsverhalten von Popper will ich hier vielleicht einen Abschnitt vorlesen. Seite 46, 47 im Buch von Morgenstern und Zimmer. Feigl war von der Brillanz seines Altersgenossen beeindruckt. Doch wie viele Diskussionspartner Poppers irritierte ihn dessen missionarischer und kompromissloser Stil. Popper legte bei diesen Diskussionen höchsten Wert darauf, Recht zu behalten und sich dies auch bestätigen zu lassen. Er kämpfte, bis der Kontrahent die Kapitulationsurkunde unterzeichnet hatte und machte sich durch sein aggressives Diskussionsverhalten nicht nur Freunde. Also, soweit dieser Hinweis, das muss man also wissen. Der Popper war irgendwie nicht einfach. Und was seine philosophische Stellung angeht, heißt es dann hier weiter, Seite 48. Popper war sozusagen ein mit dem Rationalismus Kants gezeugtes, illegitimes Kind des Wiener Kreises, der später aus verschmähter Liebe die Elternschaft leugnete und seine eigenen Wege ging. Die Probleme und Fragen, die im Mittelpunkt seines Interesses standen, waren auch Fragen des Wiener Kreises, die Unterscheidung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft und die Klärung der wissenschaftlichen Methoden. Ja, in der Tat hat Popper später immer sozusagen sich als den Hauptkritiker des Wiener Kreises dargestellt. Und das wird an einem Gedanken immer sehr konkret, nämlich man kann das Herangehen der Wiener Kreisleute als Verifikationismus bezeichnen. Also man wollte die Gültigkeit von Aussagen zeigen und wollte sozusagen die Wahrheit nachweisen. Und Popper konnte immer einen Punkt draus machen, dass er gesagt hat, naja, er hat es völlig ins Gegenteil verkehrt, nämlich aus dem Verifikationismus wurde ein Falsifikationismus. Er hat betont, dass Aussagen falsifizierbar, also widerlegbar, also an den Fakten prüfbar sein müssen. Und das war eine wesentliche Idee, eine Kernidee der Popperschen Wissenschaftstheorie. Er wurde dann im Lauf dieser Diskussionen von Herbert Feigl ermutigt, ja, seine Ideen doch einfach mal aufzuschreiben, ein Buchprojekt draus zu machen. Und nach anfänglichem Zögern hat er das in der Tat getan. Jede freie Minute 1931/32 hat er in dieses Buchprojekt gesteckt. Und das fertige Manuskript zirkulierte dann auch. Es wurde also diskutiert auch von Kollegen, hat auch Carnap mit beeinflusst und hat auch beigetragen zur Protokollsatzdebatte im logischen Positivismus, wo es nämlich darum ging, ob denn etwa bei Beobachtungen die schlichte Aufzeichnung, dass in diesem Labor am so und so vielen, um so und so viel Uhr dieser und jener Effekt beobachtet wurde, ob das denn eine verlässliche Grundlage für weitere Schlussfolgerungen ist. Also ob das sozusagen der Kontakt mit der Realität, also das empirische Basismaterial sein kann, von dem aus sichere Erkenntnis begründet werden kann. Und ja, Popper hat eben also zwei Dinge. Zunächst mal die induktive Methode durch die deduktiv-hypothetische Methode ersetzt. Induktive Methode hat mit dem Induktionsproblem zu tun, das schon David Hume beschäftigt hat, nämlich kann man denn aus einer ja notwendigerweise immer endlichen Anzahl von Beobachtungen schließen, dass da wohl ein allgemeines Gesetz dahinter steckt und dass bei der nächsten Beobachtung auch dieses Gesetz sich wieder bestätigen wird. Und das Problem ist halt, aus einer endlichen Anzahl von Beobachtungen kann man das nicht mit Sicherheit schließen. Also wenn ich irgendwie 100 schwarze Raben beobachtet habe, kann ich nicht sicher sein, dass der 101. nicht weiß ist oder so. Und das hat nicht nur Hume, sondern auch die Wissenschaftstheorie nach ihm in der einen oder anderen Weise immer wieder beschäftigt, mitunter bis heute. Und Popper hat gesagt, naja, diese induktive Methode, die kann es nicht sein, sondern genau umgekehrt. Man muss sich ein Gesetz schon ausdenken und dann ableiten, was man denn beobachten würde, wenn das Gesetz stimmt. Und dann kann man nachschauen, ob das denn der Fall ist. Also es ist immer zunächst hypothetisch und zwar deduktiv-hypothetisch. So. Das ist der eine Punkt und den anderen hatte ich ja schon erwähnt, das ist die Falsifizierbarkeit, die Popper auch als Abgrenzungskriterium nimmt für die Unterscheidung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Also so wie damals bei Einstein einerseits und der Psychoanalyse andererseits. Die Wissenschaft stellt sich eben der Falsifizierbarkeit ihrer Aussagen. Und Popper hat dann gesagt, naja, das ist es eigentlich und es ist nicht dieses positivistische Sinnkriterium, das der Wiener Kreis vertreten hatte. Und diese beiden Punkte, die hat er ja in der Schrift, die hätte zunächst den Titel haben sollen, die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, hat er dann eben niedergelegt und der Titel wurde dann Logik der Forschung. Er hat einen Verleger gesucht und das war schwierig, auch gerade in dieser Zeit, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Er hat viele Absagen erhalten von Verlagen und das war eine schwierige Zeit für ihn. 1932/33, es ist auch sein Vater gestorben und eine seiner Schwestern hat Selbstmord begangen nach einem unglücklichen Ende einer Beziehung. Und letztlich war es dann, das ist bemerkenswert, ausgerechnet Moritz Schlick, der zur Lösung beigetragen hat, denn das Manuskript ist von Schlick gelesen worden dann, 1933. Der hat auch erst gezögert, weil bei einer anderen Gelegenheit Popper ihm wieder unangenehm aufgefallen ist. Aber er hat es eben trotzdem gelesen. Also inhaltlich orientiert als fairer Wissenschaftsphilosoph und hat dann vorgeschlagen, dass das doch in der von ihm herausgegebenen Reihe Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung erscheinen könne. Also sehr faires Verhalten von Schlick. Und es war aber klar, auch vom Verlag aus, dass das Manuskript gekürzt werden muss. Es war eine radikale Kürzung erforderlich und das ist Popper ausgesprochen schwer gefallen. Das muss man auch wissen, das war bis später auch immer so, dass so Herausgaben und das mit einem Verlag in die Form zu bringen, die dann angemessen ist, das hat sich immer zum Drama ausgewachsen, weil Popper ja weiter gelesen und weiter gedacht hat und dabei ist das Manuskript phasenweise nicht etwa kürzer, sondern länger geworden. Er hat schon Umarbeitungen vorgenommen und aber eben auch Erweiterungen, insbesondere zur Wahrscheinlichkeitstheorie und zur Quantenphysik, damals wie heute, natürlich spannende Themen. Und naja, letztlich hat dann ein Onkel von ihm eingegriffen, Walter Schiff, der hat dann, um eine letzte Deadline des Verlags einzuhalten, einfach das Buch gekürzt und es konnte dann erscheinen im November 1934. In der Erstauflage steht 1935, aber tatsächlich ist es schon Ende 34 erschienen. Unter dem Titel Logik der Forschung. Eines der wichtigsten wissenschaftsphilosophischen Bücher des 20. Jahrhunderts. In vielen Auflagen die wegen einer steigenden Zahl von Anhängen immer dicker wurden, ist das Buch dann erschienen und ist bis heute Gegenstand von philosophischen Seminaren und Diskussionen. Logik der Forschung ist eine Methodenlehre der empirischen Wissenschaften. Kernaussage: Gesetzeshypothesen können zwar falsifiziert, aber nicht verifiziert werden. Man sollte Überprüfbarkeit sicherstellen, wenn man Aussagen über die Welt machen will. Stets hat unser Wissen Vermutungscharakter. Es gibt eben kein sicheres Wissen. Unser Wissen ist immer vorläufig. Poppers Leben hatte durch diese Buchveröffentlichung eine neue Richtung bekommen. Denn das Buch wurde vielfach anerkannt. Es sind Rezensionen erschienen. Carnap und Karl Gustav Hempel haben das Buch positiv rezensiert. Otto Neurath und Hans Reichenbach waren eher kritisch, aber Popper wurde damit eben bekannt. Er reiste zu internationalen Kongressen, etwa nach Prag 1934, nach Paris 1935, nach Kopenhagen 1936. Und er lernte dort natürlich weitere Kollegen kennen, es kam zu Gesprächen und, worauf er immer besonders stolz war, 1935 ist ein Brief von Albert Einstein bei ihm eingetroffen. Denn der hatte über indirekte Kanäle von dem Buch erfahren, hatte es gelesen und hat es im Wesentlichen gelobt und mit etwas Detailkritik versehen. Popper hat den Logiker Alfred Tarski kennengelernt, das war ihm auch wichtig. Es hat dazu beigetragen, dass er bei Aussagen den Bezug auf eine äußere objektive Realität stärker mit weniger schlechtem Gewissen vertreten konnte. Das ist für Philosophen ja immer ein Problem. Wir haben die Realität ja nicht unmittelbar gegeben. Und Tarski hat als Logiker in formalen Kontexten begründet, wieso es sinnvoll ist, eine Aussage dann für wahr zu halten, wenn das, was die Aussage aussagt, mit der Realität übereinstimmt. Also was für den Hausverstand trivial sein mag, kann dann in der Logik und in der Wissenschaftstheorie auch mal zum Problem werden. Tarski hat ihm da geholfen. Er hatte ein Gespräch mit Werner Heisenberg, er hat später auch Erwin Schrödinger kennengelernt, die bedeutenden Quantentheoretiker. Und er verbrachte von September 1935 bis Juni 1936 einen Aufenthalt in England. Einen wissenschaftlichen Aufenthalt, das war für ihn unbezahlter Urlaub. Er war ja noch Lehrer und als Lehrer war es ein unbezahlter Urlaub. Er hatte ja auch die ganze Logik der Forschung einfach als Lehrer geschrieben, sozusagen nebenher. Dort in England hat er Kontakt zu Bertrand Russell bekommen, dem Großmeister des logischen Empirismus. Und er hat auch Friedrich August von Hayek kennengelernt, den liberalen Ökonomen und Philosophen, der an der London School of Economics tätig war. Und dann kam er zurück im Juni 1936 und ein paar Tage vor seiner Rückkehr, am 22. Juni 1936, wird Moritz Schlick erschossen. Also das ist eine schlimme Geschichte. Auf den Stufen des Instituts in Wien ist der Schlick einfach niedergeschossen worden. Und in der Presse, in der Öffentlichkeit war man da gar nicht so entsetzt, sondern man hat das eigentlich eher als, irgendwie geschieht es ihm ja auch recht eingeordnet. Und das ist ganz erstaunlich. Wie kommt das? Der Schlick hat eine rationale Philosophie vertreten, die damals als kühl galt und die in einem Spannungsverhältnis zu nationalistischen und religiösen Identitäten stand. Und dazu muss man wissen, dass in dieser ganzen Zeit auch der Antisemitismus stark angewachsen ist. Das hat der Popper natürlich wahrgenommen und das hat den weiteren Perspektiven seiner Tätigkeit in Österreich nicht gut getan. Die politische Entwicklung Österreichs war damals so, dass Engelbert Dollfuß, der Ministerpräsident, zunächst die NSDAP, die es auch in Österreich gab, verboten hat. Es gab dann im Februar 1934 einen Aufstand von Sozialdemokraten. Der wurde aber niedergeschlagen. Daraufhin ist im Mai 1934 eine neue Verfassung in Gang gesetzt worden und das war dann im Wesentlichen ein christlicher Ständestaat. Also durchaus hierarchisch stockkonservativ. Dann gab es im Juni 1934 einen Putschversuch von der anderen Seite, einen Putschversuch der NSDAP. In dessen Verlauf ist dann Dollfuß ermordet worden und der neue Ministerpräsident war dann Kurt Schuschnigg, der allerdings diesen diesen konservativen Stil weitergeführt hat und die Handlungsmöglichkeiten Österreichs neben dem starken Deutschen Reich wurden eben zunehmend eingeschränkt und die Stimmung der Zeit war so, dass es einem liberalen Freigeist wie Popper nicht genehm sein konnte. Er hatte dann Kontakt zum Academic Assistance Council, das war eine Organisation, die Wissenschaftlern eine Ausreise und alternative Stellen in anderen Ländern vermitteln wollte. Es war eine Zeit vieler Auswanderungen, tatsächlich auch der allermeisten Mitglieder des Wiener Kreises, die dann im Laufe der 30er Jahre Wien verlassen haben, beziehungsweise Wien verlassen mussten. Und dann oft in englischsprachige Länder, auch in die USA, ausgewandert sind, sodass die Denkweise des Wiener Kreises dort weiter gepflegt werden konnte und dann zum Aufbau dessen geführt hat, was man heute analytische Philosophie nennt, die dann nach dem Krieg Stück für Stück auch nach Europa reimportiert wurde. Popper hat eine Bewerbung abgeschickt auf eine Dozentur am Canterbury University College in Christchurch in Neuseeland, auf der dortigen Südinsel. Neuseeland hat ja zwei Inseln, Nordinsel und Südinsel. Und das ist die Universitätsstadt auf der Südinsel. Und tatsächlich, es kam ein Telegramm am Weihnachtsabend 1936 mit der Zusage, dass er diese Stelle kriegt. Ende Januar 1937 begeben sich die Poppers nach London und von dort beginnt die Überfahrt. Im März 1937 landet Popper in Neuseeland. Das war ziemlich isoliert. So viel Globalisierung war da noch nicht. Neuseeland war abgelegen und very British. Das allerdings war Popper kulturell sympathisch. Sozusagen dieser nüchterne, sachliche Stil, den die Briten ja oft haben. Und zwar ist Christchurch die größte Stadt auf der Südinsel, dennoch war das aber damals wissenschaftlich ziemlich provinziell. Er hat sich dann oft zurückgezogen, um in Ruhe zu arbeiten. Ganz einfach war die Zeit nicht. Die Poppers hatten dort durchaus auch Geldsorgen. Sie mussten Raten bezahlen für ein Haus. 1941 hat man sich ein eigenes Holzhaus geleistet in Cashmere Hill. Soll sehr schön gelegen sein, mit Blick auf die neuseeländischen Südalpen. Bis 1942 hat sich Popper auch ein Auto geleistet, hatten andere auch nicht unbedingt. Man konnte immerhin durch Erträge aus dem eigenen Garten die Kosten für die Ernährung senken. Es war ja Krieg, es gab auch Papierknappheit, also das war alles nicht so ganz einfach, auch etwas drucken zu lassen und überhaupt mitzukriegen, was wissenschaftlich so läuft in der Welt. Er hat sich sehr darum bemüht, den Kontakt nach Europa aufrechtzuerhalten und sich von dort auch Bücher schicken zu lassen und Zeitschriften. Und er hat insofern eine Menge für Postsendungen und für Telegramme ausgegeben. Er hat dort philosophisch weitergearbeitet, aber es war eben einfach etwas abgelegen. Es war sozusagen ein wissenschaftliches Emigrantentum. In Neuseeland entsteht Poppers zweites großes Hauptwerk, das ihn dann über die Kreise der Wissenschaftsphilosophen hinaus bekannt machen wird und ihn endgültig zu einem philosophischen Klassiker des 20. Jahrhunderts macht, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Darüber werde ich mehr erzählen in der nächsten Folge des Freigeists. Ich denke, beide Facetten Poppers, sowohl der Wissenschaftstheoretiker als auch der Theoretiker der offenen Gesellschaft, haben säkularen Humanisten eine Menge zu sagen und eine Menge zu geben. Und für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.